Einen schönen guten Abend. Die Botschaft vom Sonntag ist, denke ich, noch gut im Gedächtnis. Wir hatten Kapitel 17 in 2. Mose, da ging es darum, dass das Volk am Horeb war, wo dann Mose den Berg schlagen sollte. Zuvor hatte das Volk gegen ihn gemurrt, er schlug den Berg mehrmals und dann kam Wasser raus. Und anschließend kam dann noch der Angriff von den Amalekitern oder Amalek. So, und den konnten sie auch abwehren, dadurch, dass Mose die Hände hochheben sollte und er wurde gestützt von seinen Helfern da. Solange er die Hände hob, solange war das Volk siegreich. Ja, und diese Mühsal, die ist jetzt erstmal vorbei, sage ich jetzt mal. Und jetzt kommt so ein Zwischending, wo Mose jetzt Besuch von seinem Schwiegervater bekommt. Das wird Kapitel 18 sein, welches wir angehen möchten. Ich möchte jetzt davor aber noch einmal beten und Gott dafür danken, dass wir hier sind und dass wir das lesen dürfen. Danke dir, Herr, dass du deinen Weg mit diesem Volk gegangen bist, dass du halsstarrig ist. Und danke dir dafür, dass wir davon lernen dürfen, wie viel Gnade du bereit hast für dieses Volk, wie viel Gnade du übrig hast. Und die hast du auch für uns übrig. Und die erleben wir auch heute und haben wir heute erlebt, Herr, dass wir gegessen haben, Herr, dass wir getrunken haben, dass wir gesund sind, soweit es geht, Herr, dass wir leben können und unseren täglichen Dingen nachgehen dürfen, Herr. Ich möchte bitten, dass du uns heute auch führst und leitest durch diesen Text, dass du mich segnest darin, dass ich den Text auslege, Herr, und dass du die Herzen öffnest, dass wir verändert werden, Herr. Das zu deiner Ehre und dass du dein Werk in dieser Gemeinde an uns einzelnen Personen, Herr, dass du das weiterführst. Amen. Wie gesagt, das ist jetzt 2. Mose Kapitel 18 und es ist eine Überschrift, die man darüber fassen kann. Es ist der Besuch Jethros und Jethro ist der Schwiegervater von Mose. Und wir werden den Text einmal durchlesen. Der ist etwas kürzer als die Kapitel, die wir in der Vergangenheit gewohnt sind von Mose. Deswegen können wir das auch vorab einmal lesen. Kapitel 18 ab Vers 1. Und als Jethro, der Priester von Midian, Moses Schwiegervater, alles hörte, was Gott an Mose und an seinem Volk Israel getan hatte, wie der Herr Israel aus Ägypten geführt hatte, da nahm Jethro, Moses Schwiegervater, die Zippora, die Frau des Moses, die er zurückgesandt hatte, und ihre zwei Söhne, der Name des einen war Gersom, denn er sprach, ich bin ein Fremdling in einem fremden Land geworden, und der Name des anderen, Eliezer, denn der Gott meines Vaters ist meine Hilfe gewesen und hat mich von dem Schwert des Pharao errettet. Und Jethro, Moses Schwiegervater, und seine Söhne und seine Frau kamen zu Mose in die Wüste, als er sich an dem Berg Gottes gelagert hatte. Und er ließ Mose sagen, ich, Jethro, dein Schwiegervater, bin zu dir gekommen, um deine Frau und ihre beiden Söhne mit dir. Da ging Mose hinaus seinem Schwiegervater entgegen und beugte sich nieder vor ihm und küsste ihn. Und als sie einander gegrüßt hatten, gingen sie in das Zelt. Da erzählte Mose seinem Schwiegervater alles, was der Herr dem Pharao und den Ägyptern um Israels Willen getan hatte und alle Mühsal, die ihnen auf dem Weg begegnet war und wie der Herr sie errettet hatte. Jethro aber freute sich über alles Gute, das der Herr an Israel getan hatte und dass er sie errettet hatte aus der Hand der Ägypter. Und Jethro sprach, gelobt sei der Herr, der euch errettet hat aus der Hand der Ägypter und aus der Hand des Pharao, ja, der sein Volk aus der Gewalt der Ägypter errettet hat. Nun weiß ich, dass der Herr größer ist als alle Götter, denn in der Sache, worin sie in Vermessenheit handelten, ist er über sie gekommen. Und Jethro, Moses Schwiegervater, nahm Brandopfer und Schlachtopfer, um Gott zu opfern. Da kamen Aaron und alle Ältesten von Israel, um mit Moses Schwiegervater ein Mahl zu halten, vor dem Angesicht Gottes. Und es geschah am folgenden Tag, da setzte sich Mose, um das Volk zu richten, und das Volk stand um Mose her, vom Morgen bis zum Abend. Als aber Moses Schwiegervater alles sah, was er mit dem Volk tat, sprach er, was tust du mit dem Volk? Warum sitzt du allein und das ganze Volk steht um dich her, vom Morgen bis zum Abend? Und Mose antwortete seinem Schwiegervater, das Volk kommt zu mir, um Gott zu befragen. Denn wenn sie eine Rechtssache haben, kommen sie zu mir, dass ich entscheide, wer von beiden Recht hat, damit ich ihnen Gottes Ordnungen und seine Gesetze verkünde. Aber Moses Schwiegervater sprach zu ihm, es ist nicht gut, was du tust. Du wirst müde und kraftlos. sowohl du als auch das Volk bei dir. Denn diese Sache ist zu schwer für dich. Du kannst sie allein nicht ausrichten. So höre auf meine Stimme. Ich will dir raten und Gott wird mit dir sein. Tritt du für das Volk vor Gott und bringe du ihre Anliegen vor Gott und erkläre ihnen die Ordnungen und Gesetze, dass du ihnen den Weg verkündigst, auf dem sie wandeln und die Werke, die sie tun sollen. Sieh dich aber unter dem ganzen Volk nach tüchtigen Männern um, die Gott fürchten, Männer der Wahrheit, die dem ungerechten Gewinn feind sind. Die setze über sie als Oberste, über 1000, über 100, über 50 und über 10, damit sie dem Volk alle Zeit recht sprechen. Alle wichtigen Sachen aber sollen sie vor dich bringen und alle geringen Sachen sollen sie selbst richten. So wird es dir leichter werden, wenn sie die Bürde mit dir tragen. Wenn du das tun wirst und wenn es dir Gott gebietet, so wirst du bestehen können und dann wird auch dieses ganze Volk in Frieden an seinem Ort kommen. Da folgte Mose der Stimme seines Schwiegervaters und tat alles, was er sagte. Und Mose erwählte tüchtige Männer aus ganz Israel und machte sie zu Häuptern über das Volk, zu Obersten über 1000, über 100, über 50 und über 10, damit sie dem Volk alle Zeit recht sprechen sollten. Die schweren Sachen brachten sie vor Mose, die geringen Sachen aber richteten sie selbst. Darauf ließ Mose seinen Schwiegervater ziehen und er kehrte in sein Land zurück. Wer ist Jethro? Moses Schwiegervater, das wird hier oft genug gesagt in diesem Text. Ich glaube, also mindestens 5-mal. Er ist Moses Schwiegervater. Mose ist ja aus Ägypten geflohen vor dem Pharao. Und der Mose wurde dann von seinem Schwiegervater, seinem zukünftigen Schwiegervater, dem Jethro, aufgenommen. Wir lesen über ihn, dass er Priester von Midian ist. Und wir wissen auch, dass er mindestens eine Schafherde besitzt, denn Mose führt ja seine Schafe aus und worauf Gott ihm dann in diesem brennenden Busch begegnet. Also ist er Priester und hat Schafe. Die Tochter Zippora von Jethro, das ist Moses Frau dann geworden, wodurch dann eben der Jethro der Schwiegervater von Mose wurde. Diese Sachen lesen wir in 2. Mose, Kapitel 2. Und der Jethro ist kein Israelit, sondern höchstwahrscheinlich ein Midianiter, also jemand, der zumindest in Midian lebt. Wir können davon ausgehen, dass er kein Israelit ist, weil Mose, wo er zurückkehren möchte nach Ägypten, da fragt er den Jethro: Lass mich zu meinen Brüdern zurückkehren. Zu meinen Brüdern zurückkehren. Also nicht zu unseren Brüdern oder zu unserem Volk, sondern zu meinen Brüdern. Und da können wir ganz stark von ausgehen, dass er eben kein Israelit ist. Und ich denke mal, auch wenn er ein Israelit wäre, dann wäre er auch mit dem Volk mit ausgezogen. Ja, und was wir noch wissen ist, dass er Mose im Frieden entließ. Dass er nicht versucht hat, Mose zurückzuhalten, anders als wir es von Laban kennen, den hat er erstmal eine Tochter untergejubelt, bevor er dann die andere gab und dann ja, war er, glaube ich, insgesamt 14 Jahre da für den Laban am Arbeiten, war auch Schafhirte. Hier, der Jethro lässt ihn in Frieden ziehen, ohne irgendwelche Widerworte. Er versucht gar nicht mal, ihn von seiner Meinung abzuhalten. Wir lesen nochmal die ersten 4 Verse. Und als Jethro, der Priester von Midian, Moses Schwiegervater, alles hörte, was Gott an Mose und an seinem Volk Israel getan hatte, wie der Herr Israel aus Ägypten geführt hatte, dann nahm Jethro, Moses Schwiegervater, die Zippora, die Frau Moses, die er gesandt hatte, und ihre 2 Söhne. Und der Name des einen war Gersom, denn er sprach: Ich bin ein Fremdling in einem fremden Land geworden. Und der Name des anderen Eliezer, denn der Gott meines Vaters ist meine Hilfe gewesen und hat mich von dem Schwert des Pharao errettet. Diese 2 Namen hatte Mose schon in Kapitel 2 und 3 den Söhnen gegeben, deswegen werden wir da jetzt nicht drauf eingehen oder nicht extra nochmal eingehen. Also Moses Familie war eine bestimmte Zeit nicht mit Mose. Und mir ist es nicht bekannt, dass Mose ihn mal zurückgeschickt hat. Ich habe versucht, das mit dem Text oder den Kapiteln zu entnehmen. Ist es euch bekannt, dass Mose in der Zwischenzeit irgendwann seine Familie mal zurückgeschickt hatte? Denn wir lesen in 2. Mose 4, Kapitel 4, Vers 18, wo Mose dann von Jethro wegzieht. Da ging Mose hin und kam zurück zu Jethro, seinem Schwiegervater, und sprach zu ihm: Lass mich doch gehen, zu meinen Brüdern zurückkehren, die in Ägypten sind, und sehen, ob sie noch leben. Und Jethro sprach zu Mose und sagt: Geh hin in Frieden, er entlässt ihn. Und der Herr sprach zu Mose in Midian: Geh nach Ägypten zurück, denn die Leute sind alle tot, die nach deinem Leben trachteten. Und jetzt kommt der Part mit seiner Familie. So nahm Mose seine Frau und seine Söhne und ließ sie auf einem Esel reiten und zog wieder in das Land Ägypten. Mose nahm auch den Stab Gottes in seine Hand. Also er zieht mit seiner Familie aus nach Ägypten. Auf dem Weg gibt es dann diesen Kampf mit einem Engel, den die Frau, wo es dann um die Beschneidung geht. Und dann sind sie eben in Ägypten und dann kommen die ganzen Plagen. Und nirgendwo in der Zwischenzeit ist es zumindest mir nicht bekannt, dass Mose mal seine Frau zurückschickt. Ist es euch irgendwie bekannt? Ja, da kann man einfach nur wahrscheinlich mutmaßen. Vielleicht war es während den Plagen, wo Mose sagte: Das wird hier alles gerade ein bisschen heftig, ich kann nicht für euch sorgen, geht mal zurück zu Laban, zu eurem Vater, und ich hole euch dann zurück, wenn es sicher ist. Oder vielleicht war es auch schon ganz nach dem ganzen Auszug und nach Kapitel 17, dass Mose vielleicht sich gedacht hat: Ich möchte meinem Schwiegervater sagen, was hier alles passiert ist. Und er sendet vielleicht die Familie dahin und sagt: Geht, berichtet ihm, was Gott alles gemacht hat. Das ist jetzt eine Mutmaßung von mir. Jedenfalls hatte er seine Familie kurze Zeit zu Laban geschickt. Zu Jethro geschickt. So, jetzt geht schon los. So, und ab Vers 5 lesen wir dann weiter, denn der Jethro bringt jetzt die Familie wieder zurück. Und Jethro, Moses Schwiegervater, und seine Söhne und seine Frau kamen zu Mose in die Wüste, als er sich bei dem Berg Gottes gelagert hatte. Und der Berg Gottes, das ist der Horeb, das ist auch derselbe Berg, wo Gott dem Mose schon in Kapitel 3 erschienen ist. Daher können wir schon mutmaßen, es war also nicht so weit weg von Midian, weil wenn er mit seiner Schafherde schon dort gewesen ist, wo Gott an dem Berg ihm erschienen ist, dann wird Laban auch nicht jetzt so weit weg sein. Also es wird einige Tagesreisen maximal sein. Und der Laban, er wird auch wissen, wo das Volk Israel gewesen ist. Der Jethro, genau, danke. Der Jethro, der wird wissen, wo das Volk Israel gewesen ist, denn das ist ein großes Volk. Ich meine, eine Zahl von 600.000 Mann steht in den vorigen Kapitel und dann ohne Kinder und ohne Frauen mitgezählt. Also es ist eine sehr große Volksmasse, die sich bewegt durch eine Wüste, und die schleichen nicht alle. Also bis die letzten mal angekommen sind, sind die ersten schon wieder weggezogen, gefühlt so sind die. Und man bekommt schon mit in der Gegend, die Völker wissen, das Volk Israel, okay, die marschieren gerade irgendwo da hinten lang oder sind dort. Das wird sich auch irgendwie rumsprechen. Vers 6, und er ließ Mose sagen: Ich, Jethro, dein Schwiegervater, bin zu dir gekommen, und deine Frau und ihre beiden Söhne mit ihr. Da ging Mose hinaus seinem Schwiegervater entgegen und beugte sich nieder vor ihm und küsste ihn. Und als sie einander gegrüßt hatten, gingen sie in das Zelt. Und was ich mir gefragt habe, ist es selbstverständlich, dass Jethro seine Tochter mit den Söhnen zu Mose zurückbringt? Und ich kann das nicht ganz nachvollziehen. Ich bin Vater von einer zweijährigen Tochter. Aber wie ihr älteren Väter vielleicht, wenn ihr überlegt, ihr habt so einen Sohn, so einen Mose, der macht solche verrückten Sachen mit eurer Tochter als Frau. Also würdet ihr sagen: Komm, bleib mal besser hier bei mir und warte mal ab, was das alles wirklich sicher ist, was die da machen, bis die in ihrem Kanaan sind? Oder bringt ihr sie wirklich zurück und sagt: Hier hast du sie wieder? Ja, das habe ich mich einfach gefragt. Man muss natürlich noch den historischen Kontext irgendwie berücksichtigen. Heutzutage denke ich, dass wir eher dabei wären, unsere Lieben bei uns zu halten. Früher wäre das vielleicht nie möglich gewesen. Man würde immer seine Tochter zurückschicken. Kann ich jetzt auch nicht beurteilen. Ist mir so ein Gedanke gewesen. Jedenfalls freut sich der Mose. Der geht und beugt sich nieder vor ihm. Das wird auch, werden wir heute auch nicht so machen, aber damals war das sicherlich eine übliche Art und Weise, seine engsten Vertrauten zu begrüßen. oder sein Schwiegervater eben. Und Jethro, der ist ja Priester und ich denke auch daher oder spätestens auch daher auch an dem Wirken von Gott interessiert. Er ist Priester, also er hat schon eine Beziehung zu Gott. Ich will jetzt gar nicht sagen, ob er zu Jahwe eine Beziehung hatte. Er kann sie gar nicht gehabt haben, weil er ihn sicherlich nicht kannte. Aber irgendwie wird er nach Gott gesucht haben. So, und Gott, oder Mose, der berichtet dann alles, was Gott an dem Volk Israel gewirkt hat. Vers 8 lesen wir dann weiter. Da erzählte Mose seinem Schwiegervater alles, was der Herr dem Pharao und den Ägyptern um Israels Willen getan hatte. Und alle Mühsal, und diese ausweglosen Situationen sind damit gemeint, die wir in den letzten drei Kapiteln hatten, alle Mühsalen, die ihnen auf dem Weg begegnet war und wie der Herr sie errettet hatte. Also, er gibt Zeugnis von dem, was Gott alles erzählt hat, was Gott alles gewirkt hat, wie Gott gerettet hat, wie Gott das Volk auf wundersame Art und Weise herausgeführt hat und auch weiter versorgt. Und Mose erzählt alles wirklich und er berichtet auch nicht nur von der Mühsal. Er berichtet nicht davon, dass Gott sie in schwierige Situationen bringt, sondern er sagt auch, Gott hat uns daraus auch wieder rausgeführt. Manchmal tendieren wir dazu, nur die negativen Sachen zu sagen oder auch nur die positiven, aber hier haben wir beides. Also Gott hat in Mühsal geführt oder beziehungsweise Mühsal ist da gewesen, aber Gott hat gerettet. Damit lobt er Gott, wenn er dieses Zeugnis vorher Jethro weitergibt. Jethro aber freute sich über alles Gute, das der Herr in Israel getan hatte und dass er sie errettet hatte aus der Hand der Ägypter. Ja, und ich denke, der Jethro fühlt sich auch sehr stark verbunden mit diesem Volk Israel, weil natürlich seine Tochter da ja, reingeheiratet hat in dieses Volk, weil sein Schwiegersohn Israelit ist. Und Mose ist ja der Anführer vom Volk Israel, also der wird da richtig für Feuer haben. Das wäre so, als hätte jemand von euch einen Schwiegersohn, der bei einem englischen Fußballverein spielt, den ihr vielleicht gar nicht kanntet vorher und auf einmal seid ihr absoluter Fan von diesem Fußballverein. So in etwa stelle ich es mir vor, weil dieser persönliche Bezug jetzt ganz stark da ist. Und die Erzählungen von Mose lassen ihn anbeten und Gott loben. Und der Jethro ergreift hier, genau, er lobt Gott, Kapitel Vers 10. Und Jethro sprach, gelobt sei der Herr, der euch errettet hat aus der Hand der Ägypter, aus der Hand des Pharao, der sein Volk aus der Gewalt der Ägypter errettet hat. Er nimmt hier auch die gleichen Worte in den Mund, wie Israel es auch schon im Loblied hatte, wo sie immer von der Hand Gottes oder der Hand des Pharao spricht, sind die ähnlichen oder dieselben Worte. Er wird ja die Situation auch mitbekommen haben, wie Israel unter den Ägyptern gelitten hat. Midian, wie gesagt, war nicht allzu weit weg von Ägypten und er hat also neben diesem mächtigen Volk, wahrscheinlich das mächtigste Volk zu dieser Zeit, da hat er gelebt und das ist für ihn natürlich ein Riesenwunder zu sehen, dass diese Israeliten, die so krass unterdrückt wurden, von diesem mächtigen Volk befreit wurden. Das ist ja für uns auch heutzutage unvorstellbar, wie sowas kann, das ist ja so eine Art David gegen Goliath Macht gewesen. Und das hat er eben erkannt und tatsächlich sieht er ja auch das Wunder, dass die Israeliten eben jetzt am Berg Horeb frei sind und nicht mehr unter der Knechtschaft der Ägypter leiden. Und so erkennt er eben auch, dass Gott mächtig ist. Und man, ja, Vers 11 lesen wir da weiter und man möchte auch einfügen, endlich, nun weiß ich, dass der Herr größer ist als alle Götter, denn in der Sache, worin sie in Vermessenheit handelten, ist er über sie gekommen. Also Gott hatte ja das Gericht auch an den Göttern vollzogen. Er hat die Götter übertrumpft mit seinen Wundern. Sie konnten ihm nicht die Stirn bieten. Er hat gezeigt mit jeder einzelnen Plage, dass er größer ist als die Götter. Und das erkennt er hier, der Jethro, der, wie gesagt, Priester ist, in irgendeiner Form einem Gott oder Göttern gedient hat, weil er Priester ist. Und jetzt erkennt er eben, das ist der eine, der wahre Gott und der ist größer als alle anderen Götter. Und darauf wird er auch aktiv und will oder bringt Opfer dar. Und Jethro, Moses Schwiegervater, nahm Brandopfer und Schlachtopfer, um Gott zu opfern. Da kamen Aaron und alle Ältesten von Israel, um mit Moses Schwiegervater ein Mahl zu halten vor dem Angesicht Gottes. Und das ist schon eine ziemlich gewaltige Sache. Da ist ein Priester aus Midian, der kein Israelit ist, der eben anfängt, Gott zu loben mit seinen Brandopfern und Schlachtopfern, und die Führungspersonen, Aaron und alle Ältesten von Israel, kommen hinzu und feiern mit ihm mit. Sie machen mit. Was eben ein starker Ausdruck dafür ist, dass das in Ordnung ist, dass er das auch machen darf und dass sie damit einstimmen. Weil wenn wir heute, wenn jemand von einer anderen Religion anfängt, Gott zu anbeten, und wir werden nicht überzeugt davon, dass er unseren Gott anbetet, und wir damit einsteigen, dann würde das nicht passen. Wir können nicht mit jemand anderem gemeinsam Gott anbeten. Das hier ist das Stichwort ökumenisch. Das ist hier eben nicht der Fall, sondern sie bezeugen damit, dass es in Ordnung ist und dass sie das auch machen. Und wir lesen auch nicht, dass Gott das in irgendeiner Weise verurteilt. Also sie würden, wenn er ein Götzendiener wäre, in dem Sinne, dass das nicht in Ordnung ist, würden sie sich nicht mit ihm verbinden und dieses Opfer weiterhalten. Also denke ich, dass man Jethro hier als Proselyt, wie es auch in der Bibel dann bezeichnet wird, bezeichnen kann. Er ist also ein Heide, der an den Jahwe, an den Gott Israels glaubt und in dem Sinne konvertiert ist und in dem Sinne ein Gläubiger, so wie man es zu der damaligen Zeit sagen kann, ist. Wir wissen heute natürlich viel mehr über Gott, aber was er damals wusste, von dem, was er wusste, was ihm geboten wurde, in der Art und Weise konnte er glauben und hat er geglaubt. In dem Sinne denke ich mal auch, dass dieser Glauben ihm als Gerechtigkeit angerechnet wird. Und Mose hatte sich ja auch damals bei ihm aufnehmen lassen. Und ich denke mal, dass der Mose sich nicht von einem Götzendiener hätte aufnehmen lassen. Er hätte diese Frau wahrscheinlich auch nicht geheiratet. Beziehungsweise, wenn er nicht wüsste, dass der Typ in Ordnung ist in dem Sinne. Aber jetzt kommt der Alltag in Israel und der Jethro, der bekommt diesen Alltag mit in der Wüste Israels. Vers 13, und es geschah am folgenden Tag, da setzte sich Mose, um das Volk zu richten, und das Volk stand um Mose her, vom Morgen bis zum Abend. Ja, wenn so viele Menschen auf einem Raum sind, dann braucht man Regeln, dann braucht man Ordnungen, damit man miteinander auskommt. Hier in Deutschland haben wir extrem viele Regeln und Ordnungen und wir kommen ja auch ziemlich gut miteinander aus. Wir wissen ziemlich genau, was wir dürfen und was wir nicht dürfen, auch wenn wir ganz oft nachschlagen müssen, ob der Grenzstein jetzt dort oder dort stehen muss. Aber es ist wichtig, Regelungen zu haben, weil wenn wir keine Regeln, keine Ordnungen in einer Zivilisation haben, dann macht jeder ja das, was er denkt, was richtig ist in seinen Augen. Und wohin das führt, zeigt uns das Buch der Richter, wo es dann am Ende heißt, und jeder tat, was er für richtig hielt in seinen Augen und wo eben ja eine Schandtat begangen wurde am Ende des Buches Richters. Wir Menschen brauchen Ordnung. Und so ist es eben, dass der Mose auch ein Richter ist, hier in dieser Situation. Er ist ein Rechtssprecher und das Volk kommt eben mit ihren Fragen und Problemen, die sie haben. Hey, der schläft immer in unserem Zelt, der soll nicht bei uns schlafen. Warum schläft er bei uns? Und dann sagt Mose wahrscheinlich, du darfst da nicht schlafen. Ich weiß es nicht. Also es können ja alle möglichen Probleme sein, irgendwelche Grenzen, die man ziehen muss und einfach das ganze Miteinander, wo man Wasser holt, wo man sein Geschäft erledigt. All diese Sachen müssen geklärt werden und Mose richtet und hat mit diesem ganzen Problem zu tun. Und wir Menschen sind ja kreativ in Problemen. Wir finden ja in allem, wenn wir ein bisschen länger zusammenleben, Probleme. Das heißt, er ist von morgens früh bis abends beschäftigt, damit für sie irgendwelche Regeln zu erfinden, Gottes Ordnung weiterzugeben. Als aber Moses Schwiegervater alles sah, was er mit dem Volk tat, sprach er, was tust du denn mit dem Volk? Warum sitzt du allein und das ganze Volk steht um dich her, vom Morgen bis zum Abend? Ja, und hier kommt der Schwiegervater wirklich in Jethro hoch und er möchte, man merkt schon, er holt schon aus, um seinem Schwiegersohn einen Rat zu geben. Er erkennt, dass Mose den ganzen Tag damit beschäftigt ist, die Probleme des Volkes zu regeln. Und die Frage, die er ihnen stellt, ich denke, die ist eher rhetorisch gemeint, weil eigentlich sieht er ja, was er macht. Aber vielleicht meint er auch die Frage ernst. Zumindest geht Mose auf diese Frage ein und antwortet ihm. Mose antwortete seinem Schwiegervater, das Volk kommt zu mir, um Gott zu befragen. Und dann den nächsten Vers: Denn wenn sie eine Rechtssache haben, kommen sie zu mir, dass ich entscheide, wer von beiden Recht hat, damit ich ihnen Gottes Ordnungen und seine Gesetze verkündige. Das ist also das Ziel der ganzen Sache. Mose will den Leuten Gottes Ordnungen und Gesetze mitteilen. Und es klingt auch sehr vernünftig, aber es lässt den Jethro nicht zufriedenstellend zurück. Oder ja, es gefällt ihm gar nicht, denn er sagt in Vers 17, aber Moses Schwiegervater sprach zu ihm, es ist nicht gut, was du tust. Und der ist hier sehr direkt, aber liefert auch direkt eine Begründung. Du wirst müde und kraftlos, sowohl du als auch das Volk, das bei dir ist. Denn die Sache ist zu schwer für dich. Du kannst sie allein nicht ausrichten. Also von morgens bis abends regelt der Mose die Probleme dieses Volkes. Und er schafft es nicht, sicherlich nicht bei weitem allem gerecht zu werden. Das heißt, die, die er abends noch nicht geschafft hat, die sind am nächsten Morgen früh wieder da und die anderen stellen sich immer noch weiter hinten an. Und es wird wahrscheinlich nicht weniger, die Probleme werden immer mehr. Vielleicht kommen Leute schon mit Problemen gar nicht mehr zu ihm, weil sie denken, ich komme sowieso nicht dran und versuchen die Probleme untereinander zu klären, aber dann eben nicht auf eine Art und Weise, wie es Gott wahrscheinlich gefällt. Das ist jetzt eine Vermutung von mir. So würde, denke ich, das Ganze in einer Art Chaos ausarten. Also der Mose hat keine Freizeit. Morgens bis abends macht er das, wird müde. Und es ist nicht nur so, dass nur der Mose müde wird, sondern auch das Volk wird müde, weil sie nicht drankommen und sie bekommen auch keine Ordnung in ihre, oder sie bekommen wenig Ordnung, sage ich jetzt mal, in ihre Probleme. Das heißt, auch sie werden frustriert und müde. Das Volk wird zu wenig umsorgt. Und jetzt gibt er seinen Rat weiter, der Jethro. So höre auf meine Stimme, ich will dir raten und Gott wird mit dir sein. Tritt du für das Volk vor Gott und bringe du ihre Anliegen vor Gott und erkläre ihnen die Ordnung und Gesetze, dass du ihnen den Weg verkündigst, auf dem sie wandeln und die Werke, die sie tun sollen. Also Moses Aufgabe soll es sein, für das Volk vor Gott zu treten und ihre Anliegen, Probleme und Fragen, die Dinge vor Gott bringen. Und dann wiederum das, was Gott sagt, soll er dem Volk wieder mitteilen als Ordnungen, als Gesetze und ich würde mal sagen, als Willen Gottes soll er ihnen mitteilen. Er soll also nicht mehr mit Recht in jeder einzelnen Angelegenheit mit ihnen sprechen, denn das sollen jetzt nämlich andere tun und der Rat von Jethro geht weiter, 2. Mose 18, Vers 21. Sieh dich aber unter dem ganzen Volk nach tüchtigen Männern um, die Gott fürchten, Männer der Wahrheit, die dem ungerechten Gewinn feind sind. Und diese Worte haben wir ja vor kurzem erst wieder gelesen in der Bibelstunde, so ähnliche Worte. Könnt ihr euch noch erinnern? Nicht in der Bibelstunde, sondern in der Gemeindestunde. Letzte Gemeindestunde, nämlich in 1. Timotheus 3, Vers 1, was wir auch gleich lesen werden. Da geht es ja darum, wie Verantwortungsträger in der Gemeinde ausgesucht werden sollen. Also speziell Diakone, aber es ging auch um Älteste beziehungsweise allgemein Amtsträger in der Gemeinde. 1. Timotheus 3, Vers 1 lese ich mal. Glaubwürdig ist das Wort, wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Nun muss aber ein Aufseher untadelig sein, Mann einer Frau nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren, nicht an der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig, einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält, mit aller Ehrbarkeit. Wenn aber jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes vorstehen? Kein Neubekehrter, damit er nicht aufgeblasen wird und in das Gericht des Teufels fällt. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen außerhalb der Gemeinde, damit er nicht in üble Nachrede und in Fallstricke des Teufels gerät. Und ähnlich, auch noch Titus 1, Vers 6, die Stelle hat mir auch gelesen und es kommen die ähnlichen Begriffe darin vor. Wenn einer untadelig ist, heißt es hier, Mann einer Frau und treue Kinder hat, über die keine Klage wegen Ausschweifung oder Aufsässigkeit vorliegt, denn ein Aufseher muss untadelig sein als ein Haushalter Gottes, nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gastfreundlich, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig, beherrscht. Einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Ja, heute, wenn wir in den Predigten, in den Bibelstunden, in der Bibel lesen, wie wir es zu Hause machen, halten wir uns ja gerne im Neuen Testament auf. In der Bibelstunde machen wir aktuell Altes Testament, aber oft sind wir ja gerne im Neuen Testament, weil es so wunderbar praktisch ist und direkt an die Gemeinde gerichtet ist und wir direkt die Sachen in unserem Leben anwenden können. Aber so ein Paulus, der hatte nur das Alte Testament und ich denke vielleicht ganz frische Abschriften vom Neuen Testament, von den Evangelien, wenn einige der Jünger noch zu seiner Lebzeit die Evangelien verfasst hatten. Na, jedenfalls kennt er dieses Alte Testament in- und auswendig. Er ist ja Schriftgelehrter gewesen, er war sehr bewandert damit und er wird sicherlich auch diese Stelle kennen in Kapitel 2 von 2. Mose, Kapitel 18, wo der Jethro den Mose besucht. Und die beiden Textstellen, die wir gerade gelesen haben, in Timotheus und Titus, die hat beide Paulus geschrieben und er greift diesen Rat von dem Jethro an Mose, nach welchen Kriterien der Mose tüchtige Männer aussuchen soll, den greift er hier wieder auf. Also es sind ähnliche Eigenschaften, die er da aufgreift. Und Jethro nennt ja folgende Merkmale. Er sagt, die Männer müssen tüchtig sein, die Männer müssen gottesfürchtig sein, die Männer müssen Ehrlichkeit haben, beziehungsweise Wahrheit, will ich sagen, und nicht nach schändlichem Gewinn strebend, beziehungsweise der Wortlaut ist hier, die dem ungerechten Gewinn feind sind. Und diese Worte, beziehungsweise diese Charaktereigenschaften greift eben auch Paulus auf, wo er die Merkmale von Führungspersonen in der Gemeinde, von Diakonen, von Leitern nennt. Und er, beschreibt noch Untermerkmale oder Merkmale, die noch vielschichtiger sind. Er sagt ja, dass sie beispielsweise besonnen sein sollen, nicht jähzornig, nicht der Trunkenheit ergeben. Aber das sind alles im Grunde genommen Unterformen von dem, was der Jethro schon dem Mose gesagt hat. Weil wenn wir sagen, nach tüchtigen Männern, die Gott fürchten, gottesfürchtig, und im Grunde genommen kann man schon fast alles darunter verstehen, alles, was eben gottesfürchtig ist, Männer der Wahrheit und die eben dem ungerechten Gewinn feind sind. Und das ist auch interessant, es geht hier um ungerechten Gewinn und Paulus nennt auch den schändlichen Gewinn. Also es geht nicht um Gewinn allgemein, sondern ungerechten Gewinn. Deswegen, wenn ihr Gewinn in eurem Leben macht, ist das nicht falsch. Ihr dürft nur nicht ungerechten Gewinn machen, so ist hier die Stelle. Und das finde ich sehr interessant, wie Paulus das aus dem Alten Testament im Grunde genommen nochmal aufgreift und aufs Neue Testament auch für uns als Gemeinde dann wieder anwendet. Und dann geht es weiter in den Vers 21b, die, das sind jetzt die Aufseher, setze über sie, das Volk, als Oberste über 1000, über 100, über 50 und dann über 10. Also, einer soll über 1000 stehen, dann soll einer von denen unter 100 stehen und dann soll einer unter 50 stehen und dann einer unter 10. Das heißt, das ist im Grunde genommen ganz modernes Management, wie wir es heute auch machen. Wir haben jemanden ganz oben in der Firma, sage ich jetzt mal, da ist jemand ein Chef. Dann haben wir Abteilungsleiter. Dann haben wir den Abteilungsleitern vielleicht noch Vorarbeiter. Also so gehen wir immer weiter runter. Dass nicht einer alle überblicken kann, das ist klar. Aber dass man in gewissen Hierarchieebenen immer einen hat, der alles überblickt. Und am Ende berichten die von unten nach oben wieder, wie es läuft. Am Ende weiß der Chef hoffentlich, dass es gut läuft oder schlecht läuft, wie auch immer. Aber so läuft das, weil der Chef sich nicht um 1000 Leute gleichzeitig kümmern kann, hat er seine Unterleute und die wiederum haben auch ihre Unterleute. Das ist ganz modernes Management, wie wir es heute auch leben, wie es auch in den Projektmanagement-Seminaren, sage ich jetzt mal, auch gepredigt wird, nicht nur auf christlicher Ebene, sondern auch in der säkulären Welt, ganz, ganz offen. Und gerne nehmen auch einige solche Beispiele tatsächlich aus 2. Kapitel Mose und nehmen das als Beispiel, als Türöffner für solche Seminare. Wir lesen weiter im Vers 22. Warum sollen sie das alles machen? Damit sie dem Volk alle Zeit Recht sprechen. Alle wichtigen Sachen aber sollen sie vor dich bringen und alle geringen Sachen sollen sie selber richten. So wird es dir leichter werden, wenn sie die Bürde mit dir tragen. Wenn du das tun wirst Und wenn es dir Gott gebietet, so wirst du bestehen können und dann wird auch dieses ganze Volk in Frieden an seinem Ort kommen. Und Jethro fordert eben Mose auf, seinen Rat vor Gott prüfen zu lassen. Das finde ich auch sehr interessant. Er gibt ihm nicht nur den Rat, sondern er sagt, und wenn es dir Gott gebietet, also in Vers 23, wenn du das tun wirst und wenn es dir Gott gebietet. Er unterordnet sich Gott, er ist Gott demütig gegenüber und sagt, dass es eben Gottes Wille, mit Gottes Willen oder mit Gottes Erfolg geprüft werden soll. Und Mose folgt dem Ganzen. Da folgte Mose der Stimme seines Schwiegervaters und tat alles, was er sagte. Und Mose erwählte tüchtige Männer aus ganz Israel und machte sie zu Häuptern über das Volk, zu Obersten über 1000, über 100, über 50 und über 10, damit sie dem Volk alle Zeit recht sprechen sollten. Die schweren Sachen aber brachten sie von Mose, die geringen Sachen aber richteten sie selbst. Und so ähnlich leben wir ja auch heute in unserem Gerichtsstaat. Wenn wir ein Problem mit unserem Nachbar haben, dann gibt es sogenannte Schiedspersonen, die vielleicht erstmal versuchen zu vermitteln. Wir laufen ja nicht als direkt zu Frau Merkel, sage ich jetzt mal, sondern wir gewisse Schiedspersonen. Als nächstes gibt es ein Amtsgericht, das ist dann, glaube ich, hier in Detmold, haben wir ein Amtsgericht. Als nächstes gibt es dann ein Landesgericht, wo das genau ist, weiß ich nicht. Düsseldorf, okay, einige wissen schon Bescheid, ja. Dann gibt es ein Landesgericht, das heißt, wenn das Amtsgericht die Sache nicht handeln kann, reicht es rüber zum Landesgericht. Und wenn das Landesgericht es nicht handeln kann, dann kommt es zum Oberlandesgericht. Und wenn das Oberlandesgericht das immer noch nicht entscheiden kann, dann kommt es zum Bundesgerichtshof, der dann eben für ganz Deutschland direkt spricht. Aber nicht jeder Nachbarstreit kommt direkt zum Bundesgerichtshof. Und so ist es eben auch, so ist der Rat Jethros gewesen, ein unglaublich weiser Rat, vor allem zu dieser Zeit, wie fortschrittlich das ja schon ist, dass man sagt, da ist ein Mann, der passt auf 10 Männer auf. Die kleinen Sachen unter 10 Männern, die er handeln kann, kann er handeln. Sobald er das nicht schafft, geht er zu seinem Vorgesetzten, der über 100 Männer aufpasst. Und dann geht es immer höher. Wenn der andere das nicht schafft zu handeln, dann geht es immer höher. Und so leben wir, wie gesagt, auch heute. Unser Gerichtssystem ist darauf aufgebaut und funktioniert nach der gleichen Ordnung. Ja, und eine ähnliche Herausforderung wie bei Mose mit all den Problemen mit dem Volk, die finden wir ja auch im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte, wo die Apostel irgendwann merken, die Gemeinde wird größer und sie merken, dass sie sich mit diesen alltäglichen Problemen beschäftigen müssen, die alltäglichen Probleme der Gemeinde. Und sie kommen nicht mehr dazu zu beten, sie kommen nicht mehr dazu, Gottes Wort zu studieren. Apostelgeschichte Kapitel 6 werden wir das gleich lesen. In jenen Tagen aber, als die Zahl der Ältesten wuchs, entstand ein Murren, also ja, ist schon wieder Unfrieden, ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Hilfeleistung übersehen wurden. Da beriefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Darum, ihr Brüder, seht euch noch 7 Männern aus eurer Mitte um, die ein gutes Zeugnis haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Wir aber wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Und das Wort gefiel der Menge, und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Und diese stellten sie vor die Apostel, und sie beteten und legten ihnen die Hände auf. Ja, und so sind auch die Obersten, die Mose da auswählt, im Grunde genommen ein alttestamentliches Vorbild für Diakone, wie sie im Neuen Testament eingesetzt werden, also geistliche Führungspersonen, wie wir sie auch heute einsetzen. Fand ich einen ganz spannenden Aspekt in diesem Text, dass eben Diakone schon im zweiten Buch Mose im 18. Kapitel eingesetzt werden. Zumindest sehe ich da sehr enge Parallelen drin. Und ja, dann endet das Kapitel in Vers 27. Darauf ließ Mose seinen Schwiegervater ziehen und er kehrte in sein Land zurück. Und ich denke mal, dass er auch seine Familie zurückließ. Es wird uns jedenfalls nicht beschrieben, dass er die Familie mitgenommen hat. Ja, ich finde den Jethro als ein Vorbild für mich ja, er ist in einem nicht-christlichen Elternhaus, sage ich jetzt mal, aufgewachsen. Ja, und wie würdet ihr seinen Charakter beschreiben und worin ist er euch vielleicht auch ein Vorbild? Was denkt ihr, was lernt ihr von dem Jethro? Er ist realistisch. Ist direkt. Genau, nennt die Dinge beim Namen, mutig. Genau, demütig vor Gott. Weitsichtig. Ich habe weise noch gedacht, ja. Ein sehr weiser Mann anscheinend. Ich habe noch geschrieben, er ist vertrauenswürdig. Er bringt die Familie auch wieder zurück. Das ist vielleicht nicht die. Er ist friedfertig. Er lässt Mose in Frieden ziehen, versucht nicht, ihn aufzuhalten. Er ist gottesfürchtig, er fragt nach dem Willen Gottes, also demütig auch.
Er wusste, was Gottesfurcht ist.
Genau, er wusste.
Er sagt, such die Lehrer, die Gott fürchten.
Genau. Auch ein interessanter Aspekt von jemandem, der ja eigentlich nicht ja, zu dieser Religion gehört, zu den Israeliten gehört. Ja, er ist gastfreundlich, er hat Mose als Fremdling aufgenommen und er ist ein guter Schwiegervater, weil er seinen Schwiegersohn unterstützt. Das sind Dinge, die wir vielleicht von ihm lernen können. Ja, ist ein positives Beispiel, wie Gott auch diesen Mann gebraucht, um sein Volk zu führen. Er nimmt den Schwiegervater von Mose, um so eine wichtige Sache auch zu regeln. Das ist auch ein sehr interessanter Aspekt. Ja, so viel zu dem Kapitel heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.